ARD. MDR Kultur. Unter Büchern.
Mit Katrin Schumacher und ahoi, hallo zu einer Stunde Literatur. Etwas novembrig und besinnlich heute. Der Monat geht ja zu Ende und bevor wir glänzend und quasi von innen leuchtend in die Adventszeit starten und in die Vorweihnachtszeit mit natürlich unseren Buchempfehlungen für Unter den Baum, machen wir nochmal eine kleine Pause für einen tiefen Atemzug, für ein Innehalten kurz vor dem Toten Sonntag, dem Ewigkeitssonntag, an dem seit jeher die Türen zur anderen Welt weit offen stehen und wir uns erinnern an die, die schon vorgegangen sind. Erinnerung und Abschiede, Trauer, das sind die Themen und die Bücher dazu kommen von Milena Michiko-Flascher, die uns Sterben auf Japanisch lehrt. Ein neues Buch von Helga Schubert erzählt Geschichten vom Übergang. Mit Klaus Brinkbäumer spreche ich über Abschiede und mit Rainer Moritz über ein berührendes Buch von Bettina Flittner. Inwieweit unsere Demokratie im Sterben liegt, darüber wissen Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey Bescheid. Und ein stilles, nachdenkliches Gedicht von Nadja Küchenmeister ist das Ausrufezeichen hinter dieser Stunde. Dazu herzlich willkommen und das hier ist Jane Birkin, La Sentinelle.
Ces amants dans le parc, je les observais. Alors qu'ils s'embrassaient, chuchotant des secrets. Leurs caresses furtives en moi ravivent des plaies. Alors que je gueulais là dans ma tête. Si vous saviez comme je vous envie. Alors que je gueulais là dans ma tête, comme je vous envie. Tous ces amants me rendent malade. Je suis devenue n'importe qui. Pour toi, n'importe qui. Thank you. t'emmerderai plus.
Jane Birkin, die eine der großen britisch-französischen Schauspielerinnen war, hier mit einem Chanson von ihrem vorletzten Album, aufgenommen 2020, 3 Jahre vor ihrem Tod. Die Kindheit endet an jenem Tag, an dem wir verstehen, dass wir sterblich sind. So hat's mal ein Poet umschrieben. Und in der Tat sind Sterben und Tod jene großen Herausforderungen, denen sich der einzelne Mensch ebenso wie die ganze Gesellschaft immer wieder aufs Neue zu stellen haben. Das war in der Antike so, das war im Mittelalter so und das gilt auch für uns, den Menschen des 21. Jahrhunderts. Die Schriftstellerin Milena Michiko-Flascher ist nun ihren eigenen biografischen Wurzeln als Tochter einer Japanerin und eines Österreichers nachgegangen und hat der abendländischen Angst vor dem Tod eine andere Philosophie entgegengesetzt, die der japanischen Kultur nämlich, die mit dem Tod leichter und gelassener umgeht. Aufgeschrieben hat sie das in dem Buch Sterben lernen auf Japanisch, für uns gelesen von Jörg Schieke.
Trotz aller technischen Verheißungen, aller künstlich zugeschnittenen Welten mit ihrer auf Dauerschleife gestellten Gegenwart, jeder Mensch begreift irgendwann, dass seine Zeit nicht ewig währt. Kein großes Kunstwerk, kein philosophisches System, das nicht immer auch davon spricht, vom Tod und vom Sterben. Und auch im Flugzeug, das entgegen aller Statistik im Erfahrungsschatz der Menschen als ein riskanter, weil unfallanfälliger Ort abgespeichert ist, könnte man zum Nachdenken über Tod und Sterben angeregt werden.
Wie klein so ein Flugzeug ist. Jederzeit, aber daran versuche ich nicht zu denken, was mir natürlich misslingt, könnte es aufgrund eines Ausfalls der Triebwerke oder eines plötzlichen Wetterumschwungs in Not geraten.
Und also wird Milena Michiko-Flascher am Ziel ihrer Reise in Japan ganz gezielt die japanische Art zu sterben erkunden. Denn bewundern die Europäer nicht seit Jahrhunderten schon die spezielle asiatische und vor allem japanische Art, mit dem Tod umzugehen? Und muss Japan, ein Land mit hoher Lebenserwartung und großem Anteil an alten Menschen, nicht schon aufgrund eben dieser Bevölkerungsstruktur Modelle zum Umgang mit Sterben und Tod entwickelt haben? Das eine ist so richtig wie das andere. Dazu kommen buddhistische und shintoistische Lehren, Religion und Philosophie, die dem Tod womöglich etwas von seinem Schrecken nehmen. Oder anders gesagt, die mit dem Tod weniger dramatisch umgehen als etwa das Christentum. Leben und Tod, so erklärt die Autorin, stehen in der japanischen Lehre gleichberechtigt nebeneinander, markieren eher einen Übergang, weniger einen Bruch. Der Tod, hier, dort, das Leben.
Keine Gegnerschaft ist es, die er zu ihm einnimmt. Der Tod ist ihm kein Feind, sondern ein Freund. Heft und Stift mögen in der Hand jenes ominösen anderen liegen. Der Sterbende aber, indem er in erster Linie ein noch Lebender ist, war, darf ihm beim Beschreiben seines Endes über die Schulter schauen. Dem oft in Haiku-Form gehaltenen Sterbegedicht des Einzelnen kommt dabei die Funktion einer ritualisierten Geste zu.
Haikus, eine berühmte Form japanischer Poesie, haben genau jene Balance zwischen Innen und Außen, Tod und Leben, immer wieder austariert und in literarische Muster gegossen. Wenn das Ich ohnehin nur ein Moment im großen Es, in der ewig gültigen Natur ist, muss es auch nicht an seiner lächerlichen Vorstellung von Einzigartigkeit und Unsterblichkeit festhalten. Gerade auch in Geschmack und Kunstverständnis ist das Dunkle, Gedämpfte, allmählich wieder Verschwindende als Schönheitsideal in Japan verankert. Eine Schule, die Menschen im besten Fall zu einer Gelassenheit, ja Gleichgültigkeit in Erwartung des Todes führt.
Das Schöne steht dabei wie selbstverständlich neben dem Hässlichen. Gerade das Unfertige und Rohe macht uns empfänglich für die Erkenntnis, dass nichts, nicht einmal ein Fels von Dauer ist.
Die Autorin trägt all diese seit Jahrhunderten bekannten Thesen hier noch einmal zusammen und bettet sie in die Erlebnisse ihrer Reise durch Japan ein. Eine Begegnung mit einer Kultur, die sich beim Thema Tod tatsächlich von anderen Ideen und Überzeugungen als die westliche europäische herschreibt. Mögen sich japanische und europäische Alltagskultur an vielen anderen Stellen inzwischen auch mehr und mehr ähneln, beim Thema Tod gibt es wohl doch noch verschiedene Muster und Mentalitäten. Das Buch folgt diesen Gedanken und tut das in einer gut fasslichen, eingängigen Sprache. Wer sich von dieser der japanischen Kultur begeistern lässt, wird dann auch in Deutschland all die Spielformen vom Comic bis zur Literatur oder japanischem Pop entdecken wollen.
Jörg Schieke war das über Milena Michiko Flaschar, Sterben lernen auf Japanisch. Erschienen ist das Buch im Wasser Verlag. It was the first time. It won't be the last time. I don't know where to start. What words are suitable? It was the first time. It won't be the last time. You can know everything by heart. How could it be?
Hier ist MDR Kultur unter Büchern und passend zu dieser Folge, in der es um Abschiede, um Loslassen, Erinnerungen geht, habe ich nun einen Autor zu Gast, der Kollege hier beim MDR ist, immer mal als Moderator zu erleben, beim Riverboat zum Beispiel. Aber wir wollen gar nicht über den Journalisten sprechen, sondern über den Buchautor, der er auch ist. Klaus Brinkbäumer, hallo.
Hallo Frau Schumacher, grüß Sie.
Zeit der Abschiede, so heißt Ihr neues Buch, im CH Beck Verlag erschienen und es ist das, was man so ein klassisches Memoir nennt, ein Buch, das im Untertitel schon treffend beschrieben wird. 7 Jahre des Loslassens und Wiederfindens heißt es. Und das Buch beginnt mit einem sehr intensiven Abschiedsaugenblick, nämlich dem Tod ihrer Mutter 2022. Die Geschichte, die Sie erzählen, beginnt schon ein paar Jahre früher. Mögen Sie uns noch mal erzählen, was Sie überhaupt bewegt hat, dieses Buch zu schreiben?
Sehr gern, ja. Ich hatte das Gefühl, dass ich mit dem Tod meiner Mutter irgendwie falsch umgegangen war. Und ich glaube auch, dass das stimmt in der Rückschau. Falsch heißt so westlich oder so europäisch oder so deutsch im Sinne von, ich habe mir 2 Stunden an dem einen Tag Zeit genommen und eine am nächsten und dann gar keine Zeit am dritten Tag, weil ich so viele ARD oder MDR-Termine hatte. Und das funktioniert so aber nicht. Trauer funktioniert so nicht. Trauer ist viel wüster und unkontrollierbarer. Jedenfalls habe ich das so erlebt und viele Menschen, mit denen ich dann gesprochen habe, bei der Recherche oder in den Folgejahren natürlich auch privat, haben das für sich bestätigt. Trauer kommt am einen Tag mit brachialer Wucht und ist dann vielleicht auch mal wieder ein bisschen weg und kommt dann aber noch heftiger, auf gar keinen Fall nimmt sie linear ab. Das musste ich erstmal verstehen. Und dann habe ich mir Zeit genommen und war für eine Woche in New York, habe meinen allerbesten Freund dort besucht. New York ist so ein Sehnsuchtsort für mich. Und habe dort verstanden, als ich plötzlich ganz viel Zeit hatte und gelesen habe und einen Podcast über Trauer gehört habe, dass es ganz anders sein sollte. Also dass wir uns oder ich mir Zeit nehmen sollte, Zeit lassen sollte, das auch wirklich zulassen sollte, was das bedeutet, dass das Leben meiner Mutter wirklich zu Ende war und dass unsere Familie nicht mehr existierte, so wie sie immer gewesen war. Und dann habe ich angefangen, mir Notizen zu machen, so tagebuchartig oder notizbuchartig. Das mache ich als gelernter Journalist immer, dass ich aufschreibe, was mir wichtig ist oder was ich beobachte. Und dann wurden dann nach und nach so Kapitel oder Passagen daraus. Und als ich dann irgendwann das Gefühl hatte, das bin nicht nur ich, der so etwas erlebt, Abschiede sind so allgegenwärtig und auch die Frage, wie wir eigentlich trauern, ist so allgegenwärtig. Und dann ist das Buch entstanden.
Sie schreiben an einer Stelle, Trauer ist nichts Schlimmes, Trauer ist unsere Antwort auf etwas Schlimmes. Yeah. Ist Trauer eine Kraft auch oder eine Stärke?
Na, ich möchte es auch nicht schönreden, weil sie sehr, sehr, sehr wehtun kann. Aber in Wahrheit glaube ich das. Wenn wir uns wirklich darauf einlassen, dann gibt es so schöne Aspekte. Dann gibt es, jedenfalls wenn ich an meine Eltern denke, eben auch ganz kraftvolle Erinnerungen. Dann gibt es wundervolle Gespräche mit meiner Schwester oder mit meinen Kindern oder mit den Freunden meiner Eltern über meine Eltern. Ne? Wenn wir uns mitteilen, wenn wir gleichzeitig anderen zuhören. Und das ist das, was ich mir wünschen würde, dass wir uns trauen, uns mitzuteilen und dass wir uns trauen zu fragen. Trauer ist so ein Tabuthema, jedenfalls an vielen Orten, die ich kenne. Wenn wir uns also trauen, wenn wir uns einlassen, dann kann daraus eine enorme Kraft entstehen. Zum Beispiel auch natürlich die Frage, wie wollen wir denn eigentlich leben? Was wollen wir denn eigentlich mit der Zeit, die uns bleibt, machen? Und ich habe für mich, ich will keine Ratschläge geben mit diesem Buch, aber ich habe für mich entschieden, dass ich sehr viel mehr Aufmerksamkeit auf die Dinge legen will, die mir wirklich etwas bedeuten. Ich möchte keine Zeit verschwenden. Meine Mutter hat mir das gesagt. Meine Mutter hat gesagt, Klaus, du hast nicht ewig Zeit und es vergeht so schnell, mach was draus, hat sie ausgesprochen.
Aber mitten in ihrem Erzählen passiert dann plötzlich etwas, was die Zeit quasi stillstehen lässt, nämlich die Pandemie. Also sie schreiben zum Beispiel vom leeren, starren Leipzig und dass sie da kommen, das prägt den Blick auf eine Stadt, oder? Und es prägt auch die Kommunikation in diesem Moment.
Ja, ich habe Leipzig zum Glück dann ja auch ganz anders erfahren nach der Pandemie, aber das war so. Es war auch noch tiefster Winter, als ich nach Leipzig kam, diese Schneemassen damals. Und Pandemie, ich habe keinen Menschen gesehen und war allein in diesem Hotel, in dem ich in den ersten Tagen gewohnt habe. Da war einfach niemand da und auf den Fluren im MDR auch nicht. Das prägt den Blick auf eine Stadt, aber dann zum Glück auch nur für den Moment, ja.
Es ist ja nicht nur ein Buch des Abschieds geworden, sondern auch ein Buch eines Anfangs. Also in dieser Zeit kommt auch Ihr Sohn zur Welt, der Sie nochmal alles mit anderen Augen sehen lässt. Was würden Sie sagen, war die größte vielleicht Erkenntnis durch diesen Menschen, der sich an Ihre Seite gestellt hat?
Oh, das sind so viele. Deswegen zögere ich mit der Antwort, dass ich wirklich für ihn da sein will. Und dass ich, wenn Alexei, so heißt mein Sohn, fragt, ob wir schwimmen gehen wollen oder können, nicht automatisch, wie so viele Väter, nein sage ich, weil ich jetzt erstmal arbeiten muss, sondern ja sage und dann versuche, andere Dinge drumherum zu legen. Und verblüffenderweise geht das. Ne? Und die die Zeit, die wir miteinander haben, er als kleiner Junge und ich als sein Vater, ist auch begrenzt. Das weiß ich, das habe ich erfahren und ich möchte was draus machen. Ich glaube, das ist die wesentliche Erkenntnis. Ich will wirklich da sein für ihn.
Was ich sehr mochte an dem Buch ist, dass es ein sehr literaturdurchwobenes Buch ist. Immer wieder zitieren Sie Schriftsteller, Schriftstellerinnen, Joan Didion zum Beispiel, Helga Schubert, Max Frisch, David Mitchell, Olga Martinova. Sie stehen quasi alle an Ihrer Seite. Wie und wobei hilft Literatur Ihnen oder kann uns allen helfen?
Sie weist so viele Wege. Sie ist so tröstlich. Es ist gerade bei einem Thema wie Trauer und Abschied natürlich auch ein so reicher Fundus vorhanden. Auf gar keinen Fall wollte ich den Eindruck erwecken, dass ich der Erste sei, der über Abschied und Trauer schreibt. Aber ich glaube, dass etwas ganz Besonderes eben auch in dieser Zeit liegt, in der wir jetzt sind. Es ist eben eine Zeit der Abschiede auch auf der politischen Ebene, auf der Ebene, wo wir über Sicherheiten, Gewissheiten im politischen oder im sozialen reden. Die Literatur hilft mir, das war ja Ihre Frage, und ich will dir auf gar keinen Fall ausweichen, hilft mir dabei, mich zu konzentrieren auf das, was elementar ist. Natürlich bringt sie mich auf Gedanken und Bilder, die ich selbst nicht hatte. Natürlich führt sie mich auf Wege, die so fantasiereich sind, wie träumerisch, wie einfach auch weit. Ne? Ich habe so viel gelernt, weil Sie es gerade ansprachen, von Joan Didion oder Olga Martinova, die den Tod ihres Ehemannes zu verbinden hatte. Und deswegen tauchen sie auf in diesem Buch.
Zeit der Abschiede, erschienen im C.H. Beck Verlag, ein Buch, das uns daran erinnert, ja, immer Kind unserer Eltern zu sein und das die Trauer als Kraft und nicht zuletzt auch als ästhetische Kraft beschreibt, denn ohne sie wäre dieses Buch nicht entstanden. Vielen Dank, Klaus Brinkbäumer, für dieses Gespräch.
Sehr gern, danke Ihnen.
The blood moon shines across the veil. Bells ring out through churches and jails. I tally my wounds and count the scars. Here in the house of a thousand guitars, the criminal clown has stolen the throne. He steals what he can never own. May the truth ring out from every small town bar. We'll light up the house of a thousand guitars. Well, it's all right, yeah, it's all right. Meet me, darling, come Saturday night. All good souls from near and far will meet in the house of a thousand guitars.
House of a Thousand Guitars. Bruce Springsteen war das hier bei Unterbüchern. Die Schriftstellerin Helga Schubert, die hat viele Jahre in Ostberlin als Psychotherapeutin gearbeitet. Nebenher hat sie geschrieben, Kinderbücher, Hörspiele, Erzählungen. Viele davon sind unveröffentlicht, weil sie in der DDR oft keine Druckgenehmigung bekam. Sie durfte auch nicht zum Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb reisen, als sie 1980 eingeladen wurde. Erst nach der Wende, als sie zum zweiten Mal eingeladen wurde, konnte sie mitmachen. Und sie gewann den Hauptpreis mit 80 Jahren als älteste Teilnehmerin. Vom Aufstehen hieß ihre Erzählung, die später in einem Sammelband veröffentlicht wurde. In diesen Tagen erscheint wieder eine Sammlung von Texten von Helga Schubert, geschrieben zwischen 1960 und 2025. Der Titel Luft zum Leben. Claudia Ingenhofen stellt das Buch vor.
Die Luft zum Leben war manchmal dünn für Helga Schubert. Umso mehr hat sie die späte Anerkennung genossen. Nur fand sie wenig Zeit für neue Texte, die längst in ihrem Kopf kreisten. Das lag an den vielen Einladungen zu Lesungen und an dem Versprechen, das sie ihrem schwerkranken, dementen Mann gegeben hatte. Sie würde ihn zu Hause pflegen. Einige Texte in diesem Band zeugen von der Zerrissenheit, die mit ihrem Versprechen einherging, von Verzweiflung, wenn sie tagtäglich dieselben Dialoge führten, aber auch von Helga Schuberts Humor. Sie studiert Polizeimeldungen, um ihre Sehnsucht nach der Großstadt auszubremsen.
Ich hatte mir nämlich den WhatsApp-Status der Berliner Polizei abonniert und den Tatort jeder Messerstecherei in Google Maps verfolgt. In einem solchen Haus kann ich doch nicht wohnen, aus dessen Fenster Menschen geworfen werden. Oder ich will über den Kudamm gehen und komme unter die Räder eines spontanen Autorennens.
Also harrt sie in ihrem Haus in Mecklenburg aus und zieht Bilanz. Texte aus den letzten beiden Jahren sortiert sie zu früheren, die zu DDR-Zeiten in der Schublade blieben, oder solchen, die nur im Westen veröffentlicht wurden. Die Sehnsucht nach Bewegungsfreiheit zieht sich durch die Jahrzehnte, aber auch die Sehnsucht nach Zugehörigkeit. Einmal zögert sie das Nachhausekommen von der Arbeit hinaus, da ist sie noch als Psychotherapeutin angestellt. Sie wünscht sich, dass ihr Mann ihr entgegenkommt oder sie mit aufgebrühtem Tee erwartet. Mit ganz einfachen Worten beschreibt Helga Schubert dieses Bedürfnis und lässt es umso dringlicher wirken. Ein zweites Thema, das sie immer wieder bearbeitet: Wie behauptet sich ein Kind, das nicht erwünscht war? Helga Schubert hat jahrelang damit gekämpft, dass ihre Mutter sie in den Kriegsjahren als Last empfand. Als sie selbst mit 20 ungeplant Mutter wird, ringt auch sie mit der Belastung und schämt sich, weil sie ihr Kind nur zärtlich liebt, wenn es schläft. Die literarisch interessanteste Geschichte erzählt von einer Erschütterung. Eine befreundete Schriftstellerin hat ein Geheimnis, das Helga Schubert ihr anvertraut hat, in einem Buch verwertet. Sie rechtfertigt sich kühl. Literatur fordere eben Opfer. Helga Schubert fühlt sich wie geköpft.
Gebannt betrachte ich ihre Augen, die zusehen, wie mein abgeschlagener Kopf herunterrollt. Aber ihren Gesichtsausdruck, diese Erlebnisgier, könnte ich jetzt beschreiben.
Beschreiben, um eine Kränkung zu verdauen. Helga Schubert geht es ums Detail, heute wie früher. Wenn sie in der DDR vergeblich gegen Schikanen kämpfte, hat sie sich aufs Beobachten verlegt. Wie guckt ihr gegenüber? Wie bewegt es sich? Wie zieht es sich aus der Affäre, wenn die Argumente ausgehen? Das Beobachten puffert Zurückweisungen ab und ermöglicht, einen neuen Anlauf zu nehmen. Im Vorwort äußert Helga Schubert einen Wunsch.
Ich hoffe, dass diese Texte auch Menschen am Anfang ihres Erwachsenenlebens erreichen, damit sie an einem Lebensbeispiel sehen, es gibt immer einen Ausweg in eine Rettung. Es gibt immer einen Übergang in eine vorher unsichtbare, unvorstellbare Lösung.
37 Texte enthält dieser Band, auch das Protokoll ihrer Bespitzelung durch die Stasi. Nicht jede Geschichte hat die Zeit überdauert. Staatsmänner, die im Regen eine Parade abnehmen und so tun, als wäre nichts. Diese Episode liest sich heute etwas länglich. Die aktuellen Texte sind kurz und leicht, oft nur eine Seite lang. Ein Vorteil, wenn man sie kurz vorm Schlafengehen liest. Leicht heißt nicht leicht gewichtig. Das spürt man am nächsten Morgen, wenn die Sätze von Helga Schubert nachhallen.
Claudia Ingenhofen war das über Helga Schubert. Luft zum Leben, erschienen im DTV-Verlag. Und das Hörbuch, das gibt's als Download im Argon-Verlag, gesprochen von Ruth Reinecke. Thank you. Und hier ist MDR Kultur unter Büchern. 2022 veröffentlichte die Fotografin Bettina Flittner den autobiografischen Text »Meine Schwester«, der vom Selbstmord ihrer Schwester handelte und zugleich ein Stück Mentalitätsgeschichte der Bundesrepublik in den 60er und 70er Jahren erzählte. Nun folgt »Meine Mutter«, eine neuerliche Recherche aus dem Leben der Familie Flittner. Und ich habe Rainer Moritz zu Gast, der diesen Roman, dieses Buch gelesen hat. Wie hängen diese Bücher zusammen?
Ja, sie hängen auf ganz einfache, fast verblüffende Weise zusammen. Ich glaube, Bettina Flittner hatte nicht ursprünglich vor, ein zweites Buch zu schreiben. Aber sie hat dann eine Lesereise mit diesem ersten Buch. Meine Schwester kommt nach Celle, liest dort in Celle. Und in Celle ist ihre Mutter beerdigt worden. Über 40 Jahre liegt das zurück. Und das ist wie ein Déjà-vu. Sie erinnert sich plötzlich genau an die Beerdigungszeremonie, als sie selber als junge Frau in Cowboy-Stiefeln an der Beerdigung teilgenommen, also mit einer bestimmten Protesthaltung. Und diese Mutter hat sich in den 80er Jahren eben auch das Leben genommen. Und das kommt im ersten Buch »Meine Schwester« schon ein wenig vor. Das ist kein Geheimnis. Aber jetzt hat sich Bettina Flittner gesagt, jetzt kann ich gar nicht anders. Ich muss der Geschichte meiner Mutter noch einmal nachgehen, muss ihren oft sehr traurigen Lebenslauf nachzeichnen. Das ist der große Zusammenhang dieser beiden Bücher.
Und wie schafft sie das? Also wie versucht die Autorin im Nachhinein das Leben ihrer Mutter zu verstehen?
Sie tut das erst einmal, was alle Autorinnen und Autoren tun, die solche Bücher schreiben. Sie hat eine Fotokiste, Tagebücher, das wird genutzt. Aber vor allem sagt sie sich, ich muss zurück, da wo meine Mutter herkommt, da wo sie geboren ist. Das ist Niederschlesien. Und sie setzt sich ins Auto und fährt nach Wölflesgrund, so hieß der Ort damals. Und dort haben nämlich die Familie, die Urgroßeltern, ein berühmtes Hotel, ein Bade-, ein Kurhotel geleitet. Auch da ist wieder viel Tragik im Spiel. Der Urgroßvater erschießt seine kranke Frau und sich selbst dann auch. Also da ist auch ein Drama im Hintergrund. Dann führen die Großeltern dieses edle Badehotel weiter und da wird die Mutter Gisela geboren. Und Bettina Flittner schaut nun, was ist da übrig geblieben? Von dem Hotel steht natürlich nichts mehr im engeren Sinne, aber dann doch einzelne Zimmer, da wo der Urgroßvater seine Frau erschossen hat, das Dramazimmer, wie man es nannte, das ist noch da, da gibt es eine kleine Pension, sie mietet sich da ein und geht nun diesem Ort nach und erinnert sich mehr und mehr, was war das damals und vor allem, wie ist die Mutter aufgewachsen? Die Familie wird 1946 aus Niederschlesien vertrieben. Da bleibt niemand mehr, man kommt dann nach Celle ursprünglich und sie geht dieser Geschichte der Mutter nach einer zutiefst unglücklichen, dann wieder zutiefst fröhlichen Frau, die irgendwann Hubert Flittner heiratet wird, den Sohn eines bekannten Pädagogen, die Flittners, das ist ein pädagogischer Zweig, selber Jurist. Man wird sich trennen, die Mutter wird in Depressionen verfallen und sie wird eben dann auch Selbstmord begehen. Also es ist eine ganz nüchterne, lakonische Beschreibung dessen, was ist meine Mutter gewesen, wie ist sie zu der Frau geworden, was steckt vielleicht in der Familie an Wurzeln dahinter.
Was ist das eigentlich für ein Text? Also ein Roman, eine romanhafte Recherche, was ist es?
Ja, der Verlag scheint sich selber nicht ganz darüber im Klaren gewesen zu sein, welches Buch er veröffentlicht. Der erste Text, meine Schwester, hatte keine Gattungsbezeichnung. Bei diesem Buch ist es etwas kurios, so dass auf dem Umschlag, auf dem Schutzumschlag steht Roman, aber wir alle wissen, entscheidend ist die Titelei, der Innentitel, und da hat man die Gattungsbezeichnung weggelassen. Ich finde auch nicht, dass es ein Roman ist. Natürlich ist jeder autobiografische Bericht auch fiktional. Das ist eine Binsenweisheit. Aber es ist ganz klar, die Ich-Erzählerin ist Bettina Flittner und sie erinnert sich an ihre Familie. Eine Familie, das sollte man vielleicht dazu sagen, in dem nicht nur die Schwester und die Mutter Selbstmord begangen haben, sondern gleich noch mehrere in dieser Familie. Und das ist natürlich auch schon ein Leitthema des ersten Buchs gewesen. Habe ich selber vielleicht eine Disposition? Werde ich selber irgendwann in eine Depression verfallen? Das ist sozusagen ein untergründiges Thema dieses Buches, das für mich kein Roman ist.
Ja, ist total nachvollziehbar. Wie erzählt denn Flittner? Also was macht den Ton ihres Textes aus?
Das hat mir an meine Schwester schon sehr gut gefallen, weil sie findet dafür eben einen unsentimentalen Ton. Es ist ja teilweise eine furchtbar traurige Geschichte, aber sie hat auch immer wieder großen Sinn für Komik. In diesem Hotel passieren auch die merkwürdigsten Dinge, neben ganz ernsten Dingen. Sie fragt natürlich auch danach, wie weit waren meine Großeltern mit den Nazis verstrickt damals. Sie haben dann wieder eine Jüdin versteckt dort im Hotel. Also es ist eine Mischung aus einem sehr nüchternen, klaren Ton, der mir sehr gut gefallen hat, aber auch mit großem Sinn für Komik. Und das muss einem erst einmal gelingen, ein solches Themenfeld. Und es ist, wie gesagt, eine Familie mit vielen Katastrophen im Hintergrund, bis hin zur Trennung der Eltern, bis zum Selbstmord der Mutter. Und das gelingt ja auch in diesem Buch, finde ich, sehr gut.
Das sagt Rainer Moritz über Bettina Flittner, Meine Mutter, erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Vielen Dank.
Dankeschön.
Skirts and baggy trousers, green men in cheap disguises, high hopes and high rises. They left a girl who was on a mission, they left a boy who was under suspicion. Tried hard to stay beside her until the devil put a seed inside her. How, you know how, sleep too long and the sand runs out. Because I thought the only thing between us was something shallow, not a river so deep we see us. Dredge up the wreckage our parents left us and lay it on the banks to rot and fester. And now it's gone hanging like a death star in Gretna Green and Derby, Manchester.
Idlewild, Travis war das hier bei MDR Kultur unter Büchern. Novemberwetter, Novembergedanken und der letzte Sonntag des Kirchenjahres steht bevor der Advent beginnt. Und in dieser Stunde geht's uns um Abschiede, um Trauer, Erinnerung und, naja, das kann man auch mal gesellschaftlich sehen. Sind wir gerade dabei, uns von einer Demokratie zu verabschieden? Ein Buch, das uns ganz verblüffende Einblicke gibt, ist jetzt rausgekommen und es stammt von Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey. Sie arbeiten beide an der Uni Basel und sie ist Literatursoziologin am Department für Literaturwissenschaft und er ist Soziologieprofessor. 2022 beschrieben sie in Gekränkte Freiheit, Aspekte des libertären Autoritarismus, einen autoritären Typus der Gegenwart und landeten damit einen soziologischen Bestseller. Jetzt haben sie ein neues Buch vorgelegt, Zerstörungslust heißt das, Untertitel Elemente des demokratischen Faschismus. Nächste Woche, am 25. November, erhalten Sie dafür den Geschwister-Scholl-Preis und Holger Heimann hat das Werk für uns gelesen.
Sozialwissenschaftler nennen das, was ein wachsender Teil der Bevölkerung erlebt, eine Multikrise. Das Leben vieler Menschen wird nicht länger bestimmt durch Zuversicht, vielmehr verdüstert sich der Horizont der Zukunft immer mehr. Die liberalen Demokratien können ihre Glücksversprechen nicht länger erfüllen. Sie haben keine Lösungen für zentrale Probleme, mehr noch, sie schaffen diese Probleme vielfach selbst. Der Wohlstand wächst nur für wenige, die soziale Ungleichheit wird immer größer. Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey sprechen von blockierten Leben.
Die emotionale Temperatur steigt, da selbst auf gesellschaftlichen Nebenschauplätzen Existenzkämpfe ausgefochten werden, in denen es häufig nicht um ein Mehr oder Weniger geht, sondern um ein Ganz oder Gar nicht.
Die gefühlte Diskrepanz zwischen dem, was man sich vom Leben erhofft hat, und der ganz anderen Alltagsrealität löse Aggressionen aus, eine machtvolle Rebellion gegen Anpassungen und Einschränkungen. Der Sozialpsychologe Erich Fromm, an den Nachtwey und Amlinger anknüpfen, sah im Gefühl, an der Verwirklichung des eigenen Lebens gehindert zu werden, den Schlüssel zum Verständnis destruktiver Energien.
Je mehr der Lebenstrieb vereitelt wird, umso stärker wird der Zerstörungstrieb. Je mehr Leben verwirklicht wird, umso geringer ist die Kraft der Destruktivität. Destruktivität ist das Ergebnis ungelebten Lebens. Menschen und gesellschaftliche Bedingungen, die das Leben zu unterdrücken suchen, erzeugen ein leidenschaftliches Verlangen nach Zerstörung.
Diesen Hang zur Destruktivität macht sich rechtsextreme Politik zunutze und befördert ihn, analysieren Amlinger und Nachtwey. Um die Zustimmung für Trump, die AfD und andere autoritäre Politiker, Parteien und Projekte geht es den Autoren in ihrem Buch, mit dem sie ihre vorherigen Überlegungen zu Aspekten des libertären Autoritarismus ausweiten. Einmal mehr stützen sie sich nicht zuletzt auf eigene Umfragen und Interviews. Ihre flüssig geschriebene, beunruhigende Bestandsaufnahme ist auch deswegen so lesenswert, weil es den Autoren gelingt, die Lebensgeschichten und politischen Positionen der Interviewten überzeugend und spannend in ihre Analyse einzubinden. Nachtwey und Amlinger sprechen von einem demokratischen Faschismus, wohl wissend, dass die Zuschreibung faschistisch recht inflationär gebraucht wird. Demokratischer Faschismus im Sinne der beiden Autoren meint die Verflechtung von faschistischen Neigungen und demokratischen Bekenntnissen. Als zentrales Prinzip des demokratischen Faschismus betrachten die Autoren ein frivoles Unterlaufen von Wahrheitsansprüchen. Ideologische Kohärenz sei nebensächlich. Die Empfindung dominiere gegenüber dem Argument.
Faschistische Tendenzen entstehen nicht aus einem Mangel an Wissen. Sie speisen sich aus einer Gefühlsstruktur, die eine eigene Wahrheit kommuniziert und die sich gegenüber Einsprüchen und Widerreden immunisiert. Liberale Bildung und Aufklärung werden nicht ausreichen, um der faschistischen Bedrohung zu begegnen.
Was aber dann? Die Autoren weisen darauf hin, dass sie als Soziologen Experten für Probleme sind, nicht für Lösungen. Eine Idee, wie der faschistischen Bedrohung zu begegnen wäre, haben sie aber doch.
Faschistischen Mythen muss man die Vision einer Gesellschaft gegenüberstellen, die das Leben bejaht und Lust auf Teilhabe macht. Und zur Vielfalt der Gesellschaft gehören alle. Personen mit lange Zeit marginalisierten Identitäten und Lebensformen, aber auch Menschen mit als normal geltenden Vorstellungen, etwa was traditionelle Familienmodelle anbelangt.
Das ist ein ambitionierter Ausblick, kaum weniger als ein Gegenmythos. Der Soziologe Andreas Reckwitz hatte unlängst noch dafür geworben, sich mit Verlusten zu arrangieren und resilienter zu werden. Für Amlinger und Nachtwey wäre das bei weitem zu wenig und kein probates Mittel, um der Gefährdung der liberalen Demokratie von rechts zu begegnen.
Holger Heimann stellte vor, Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey, Zerstörungslust, erschienen im Surkamp Verlag.
Ich hab ne gute Nachricht und ne schlechte auch. Zuerst die schlechte, wir zerfallen zu Staub. Wir werden zu Asche, kehren in das Nichts zurück, aus dem wir alle einst gekommen sind. Und jetzt die gute, heute nicht. Es bleibt noch Zeit für dich und mich. Und wenn du willst, dann schlaf doch heute bei mir. Glaub kein Prediger, jedweder Couleur, der mit der Hölle droht und so die Welt erklärt. Sie haben mehr Angst als Trost in ihrem Angebot. Es ist schon schwer genug, ohne sie klar zu kommen. Und ich komm oft nicht klar, Alles andere wäre mehr als Reaktion, auch viel zu abgeklärt. Und was ich fragen will, ist, schläfst du heute bei mir? Was ich eigentlich nur damit fragen will, ist, schläfst du heute bei mir? Was ich eigentlich nur damit fragen will, ist, schläfst du heute bei mir? Was ich eigentlich nur damit fragen will, ist, schläfst du heute bei mir? Ich hab ne gute Nachricht und ne schlechte auch. Zuerst die schlechte, alles hört mal auf. Der ganze Planet ist darauf angelegt, dass er irgendwann in der Sonne verglüht. Und jetzt die gute, heute nicht. Es bleibt noch Zeit für dich und mich. Und wenn du willst, dann schlaf doch heute bei mir. Das Dilemma, das wir schon das Ende kennen, zwingt uns ja nicht dazu, es hier nicht schön zu finden. Wie unwahrscheinlich war, dass wir uns treffen hier. 1 Milliarde Sterne mussten explodieren. 6 am Lotto ist dagegen lächerlich. Denn es bleibt noch Zeit für dich und mich. Und wenn du willst, dann schlaf doch heute bei mir. Was ich eigentlich nur damit fragen will, ist, schläfst du heute bei mir? Was ich eigentlich nur damit fragen will, ist, schläfst du heute bei mir? Was ich eigentlich nur damit fragen will, ist, schläfst du heute bei mir? Ich hab ne gute Nachricht und ne schlechte auch. Zuerst die schlechte, wir zerfallen zu Staub. Wir werden zu Asche, kehren in das Nichts zurück, aus dem wir alle einst gekommen sind. Und jetzt die gute, heute nicht. Es bleibt noch Zeit für dich und mich. Und wenn du willst, dann schlaf doch heute bei mir.
Von hier, für da. Gedichte für die Gegenwart.
Und das Gedicht heute kommt von Nadja Küchenmeister. Aktuell hat sie den Gedichtband Der große Wagen, ein Langgedicht, aber wir hören ein frühes Gedicht von ihr, Reise zum Mond, gelesen von Nadja Küchenmeister selbst.
Reise zum Mond. Wir fahren weg, vergessen einfach, was gewesen ist. Auch das polierte Klingelschild, auch das. Wir pumpen uns die Lungen voll mit Sauerstoff. Wir lassen uns vom hellen Gleißen einer Maisonne verschlingen. Wir gehen schwimmen, nackt. Wir essen wenig, sprechen nicht. Und was uns aus den Wipfeln der Kastanie anrauscht, erreicht uns unterhalb des Kinns. Wir gleiten in den lauen Frühlingsabend, der seine Wärme nicht entlassen will. Wir träumen wachsam und wir bleiben wach, wenn unsere Träume in den Kehlkopf ziehen. Die Sterne zittern nach in ihrer Fassung. Wir sehen auf dem Mond das Sonnenlicht. Wir werden blind. Wir wissen nicht, ob wir gestorben oder nur unermesslich traurig sind.
Nadja Küchenmeister, Reise zum Mond, von ihr selbst gelesen. Und das war Unter Büchern mit einer novembrigen Folge, passend zum anstehenden Ewigkeitssonntag. Ja, und was nehmen wir mit? Dass Trauer eine Kraft sein kann, wie Literatur aus Erinnerungen entsteht, dass wir den Blick zurück wagen müssen und dass das Neue nicht immer das Bessere ist. Auf jeden Fall geht's nächste Woche schnurstracks in den Advent und in die Vorweihnachtszeit. Also Strickpulli an, Tee kochen, vor allem eingekuschelt in die Bücher schauen. Das sind doch Aussichten, oder? Unter Büchern hat die Tipps dazu, jede Woche frisch in der ARD Audiothek und im Radio. Ich bin Katrin Schumacher und ich sage Tschüss, Ahoi, stabiles Lesen. From my bed.
you said.